Marcus hatte den gemieteten Jeep in dem kleinen Schuppen neben dem abbruchreifen Handelsposten abgestellt. Die baufälligen Gebäude auf dem Grundstück standen seit Jahren leer. Seinem Zustand nach zu urteilen, hatte der Posten schon lange, bevor er aufgegeben worden war, aus dem letzten Loch gepfiffen. Aus dem Laderaum des Jeeps nahm Marcus einen schweren schwarzen Waffenkoffer, der ein Barrett 82A1 Kaliber 50 BMG enthielt, ein beeindruckendes Scharfschützengewehr mit hoher Reichweite, das Kugeln von enormer Durchschlagskraft verschoss. Kaum hatte Marcus den Waffenkoffer abgestellt, erstarrte er. Was war das? In diesem Moment hörte er es wieder. Leise, kaum wahrnehmbare Atemgeräusche. Jemand näherte sich ihm von hinten durch die Dunkelheit. Ansatzlos zückte Marcus die Sig Sauer P220 und fuhr herum.
Nanu?
Verdutzt blickte Ackerman auf die Pistole, die auf seine Bauchgegend gerichtet war.
Ein bisschen nervös heute.
Verdammt, Frank, schleich dich nicht an.
Marcus steckte die P220 zurück ins Holster.
Was macht deine Seite? Ich hab gesehen, dass du blutest.
Ach, das ist nichts. Wir müssen unseren nächsten Schachzug planen, das ist wichtiger.
Vorher müssen wir die Bruchbude hier auf Verteidigung trimmen. Du hast Canyon den Fehdehandschuh hingeworfen. Jetzt wird er mit allem, was er hat, auf uns losgehen. Ich will nicht, dass er uns mit runtergelassener Hose erwischt.
Was schlägst du vor? Haben wir Sprengstoff? Mit Benzin und ein bisschen arme Leute C4 könnte ich schon einiges Unheil stiften.
Ich weiß, aber ich hoffe, wir können darauf verzichten, Feuer und Schwefel vom Himmel regnen zu lassen.
Ich kann präzise Richtladungen herstellen.
Ich zweifle nicht an deinem Können. Aber als erstes würde ich gern etwas versuchen, das weniger auf Holzhammer setzt, mehr auf Täuschung.
Okay, solange es schnell geht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Gäste eintreffen.
Wieso?
Marcus kniff die Augen zusammen.
Was hast du getan?
Ich habe ihnen eine Einladung zur Party hinterlassen.
Marcus senkte den Kopf und kniff sich in den Nasenrücken. Er merkte, dass eine Migräne aufzog.
Was genau soll das heißen, Frank?
Ich hatte eine alte Quittung mit dem Namen des Handelspostens gefunden und mir einen Plan zurechtgelegt. Ich habe die Quittung unter die Matratze der Ausnüchterungszelle geschoben. Sobald Yasi den Zettel findet, wird der Canyon informieren und dann rücken sie mit allem hier an, was sie haben.
Und wann hattest du vor, diesen Teil deines sogenannten Plans mit mir zu besprechen?
Marcus schüttelte den Kopf.
Ich will mal etwas klarstellen. Wenn wir im Einsatz sind, bin ich nicht dein kleiner Bruder, sondern dein Vorgesetzter. Und wenn ich auch nur einen Teil irgendeines Plans nicht kenne, ist der ganze Plan hinfällig.
Ackerman neigte den Kopf zur Seite.
Ach, du und ich, wir wissen beide, dass es bei diesem Einsatz keine Befehlskette gibt. Wir bekommen keine Unterstützung. Es gibt niemanden, an den wir uns wenden könnten. Wir sind zwei Brüder, die ihr Bestes tun, um ihre verschollene Schwester zu retten. Und wie du nur zu gut weißt, ändern sich die Variablen ständig. Wir müssen ständig improvisieren.
Marcus' Kopfschmerzen wurden so unerträglich, dass er mit den Zähnen knirschte.
Komme jetzt bloß nicht mit Eingebungen. Du hast diese Quittung zum Polizeiposten mitgenommen. Das bedeutet, du hattest es von Anfang an geplant und mir nur nichts davon gesagt.
»Ich bin nicht dein Schoßhund«, entgegnete Ackerman eingeschnappt. »Und nur, um es mal festzuhalten, würdest du dir den Kopf nicht immer wieder vor lauter Schuldgefühlen über alles Mögliche in den eigenen Hintern stecken, müsste ich mir keine Ausweichpläne einfallen lassen. Manchmal bist du ein richtiges Weichei. Das reicht«,
explodierte Marcus. »Wir sind hier fertig. Wir packen zusammen. Ich übergebe den Fall an Valdas und seine Freunde beim FBI.«
Er atmete tief durch.
»In einer Hinsicht hattest du immerhin recht. Wir sind hier fehl am Platze. Es wird Zeit, die Sache zu beenden.«
Ackerman lachte.
»Dann kannst du Maggie genauso gut selbst umbringen. Falls sie noch lebt, sind wir ihre einzige Hoffnung. Bis deine Bürokraten eine Untersuchung starten, ist jeder Beweis, dass sie jemals hier war, längst verschwunden. Wir haben uns festgelegt, Marcus. Wir können jetzt nur noch am Plan festhalten.«
»Und wie?«
entgegnete Marcus und fügte spöttisch hinzu,
»wenn man den Plan nicht kennt?«
Ackerman verdrehte die Augen.
Unsere neuen Freunde wissen nur von mir. Von dir und Emily ahnen sie nicht mal etwas.
Sie wissen, dass jemand dich abgeholt hat.
Nein, ich hätte genauso gut ein Fluchtfahrzeug versteckt haben können. Mit Sicherheit wissen sie gar nichts. Wir haben Kenyons Sohn und wir haben Kenyons Drogen. Die Familie und den Broterwerb eines Mannes gleichzeitig aufs Korn zu nehmen, ist eine gute Methode, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen, sodass er Fehler begeht. Sobald Kenyon die Brotkrume entdeckt, die ich ihm so großmütig hingeworfen habe, wird er kommen mit allem, was er hat.
Marcus dachte nach und nickte schließlich. Und während sie hier mit dir beschäftigt sind, ist die Ranch so gut wie unbewacht, was mir eine Gelegenheit verschafft, das Anwesen zu durchsuchen.
Dir und Emily?
Nein, ich schicke Emily fort. Der Mobilfunk ist ausgefallen. Ich nehme an, Kenyon lässt ihn stören. Wir haben keine Kommunikation mehr. Wir dürfen auf keinen Fall riskieren, dass Emily in eine Gefahrensituation gerät und nicht einmal Hilfe anfordern kann. Sie wird den Rest des Teams auf den neuesten Stand bringen. Nur du und ich bleiben hier. So ist es besser.
Du meinst, auf diese Weise ist Emily juristisch auf der sicheren Seite, weil wir nicht wissen können, zu welchen Mitteln wir greifen müssen.
Ja, das auch. Wir ziehen in den Krieg. Ich will nicht, dass Emily zum Kollateralschaden wird.
Also gut.
Sie nimmt den Jeep. Ich selbst nehme das Geländemotorrad, um zur Ranch zu kommen. Von den Straßen halte ich mich ohnehin fern. Aber was ist mit dir? Du wirst dann alleine hier sein.
Ackerman lächelte.
Das wissen die anderen aber nicht. Kümmere du dich darum, Maggie zu finden. Ich mache Kenyon und seinen Leuten hier die Hölle heiß. Oh Mann, ich kann es kaum erwarten. Du weißt ja, ein echter Spieler hält immer Ausschau nach einem guten Spiel.
Marcus hatte den viertürigen Jeep Wrangler mit so viel Ausrüstung vollgepackt, wie hineinging, und die Kisten in den Schuppen entladen, ehe Emily in den Wagen gestiegen und davongefahren war. Wie ein Händler, der seine Waren feilbietet, schob Marcus nun das Tor des Schuppens beiseite.
»Wir haben 4 MP5, ein Scharfschützengewehr Kaliber 50, diverse Sorten Handgranaten, C4-Ladungen und einen ganzen Berg Munition.
Hast du auch mitgebracht, worum ich dich gebeten hatte?«
Als Antwort ergriff Marcus eine zusammengerollte Decke, die auf den schwarzen Waffenkoffern lag, und breitete sie aus. Zum Vorschein kamen die Gegenstände, die sein Bruder angefordert hatte. Das Bowie-Messer mit dem Knochengriff hatte Ackerman während der Suche nach Thomas White erworben. Die Klinge steckte in einer Scheide, die maßgefertigt war, so dass man sie unter dem Hemd auf dem Rücken verborgen tragen konnte. Hinzu kamen 2 Faustmesser des Gladiators, jenes Serienkillers, den das Team vor ein paar Monaten in San Francisco zur Strecke gebracht hatte.
Sehr gut. Dann lass es uns angehen. Du kümmerst dich um deine Aufgabe, Bruderherz, und ich um meine, sagte Ackerman. Ein Rat an dich. In diesen Hügeln laufen eine Menge Kojoten herum, aber auch mindestens ein Wolf.
Du redest von John Kenyon.
Ackerman nickte.
Er ist im passenden Alter für den Taker, meinte Marcus nachdenklich. Glaubst du, er ist unser Mann?
Er ist ein Mörder. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er auch der Killer ist, der mit deiner zukünftigen durchgebrannt ist, erwiderte Ackerman. Okay, du musst dich jetzt auf den Weg machen. Ich werde hier noch ein bisschen aufräumen, bevor ich meine Gäste empfange.